Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wird es bei möglichen neuen Schulschließungen besseren Fernunterricht geben? Eine Umfrage unter Lehrkräften stimmt dann nicht gerade optimistisch. Und welche Erwartungen hat die Bildungspolitik? Wir reden mit der Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Und außerdem blicken wir in dieser halben Stunde nach Großbritannien, wo es nach vielen Protesten jetzt eine Einigung im Notenstreit gibt. Bis drei am Mikrofon ist Regina Brinkmann. Hallo. 9 Bundesländer sind inzwischen aus der Sommerpause zurück und wie angekündigt läuft der Unterricht wieder in den Klassenräumen. Für die meisten Eltern, Schülerinnen und Schüler ist das erstmal eine gute Entwicklung. Kehrt doch vielleicht so etwas wie Alltag und Normalität zurück. Klar ist aber auch, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Hierzulande steigen gerade wieder die Infektionszahlen und schlimmstenfalls müssen mehr und mehr Klassen und Schulen zum Fernunterricht zurückkehren. Der könnte vielerorts ähnlich unbefriedigend ablaufen wie vor den Ferien. Das liegt jedenfalls eine bundesweite Umfrage unter 3000 Lehrkräften des ARD-Politikmagazins Report Mainz nahe, über die wir gestern schon kurz berichtet hatten. Demnach sagen fast 70% der Befragten, dass es an ihren Schulen für erneute Schulschließungen kein schlüssiges Konzept für digitalen Fernunterricht gebe. Die Verantwortung dafür geben die Lehrerinnen und Lehrer den Kultus- und Bildungsministerien. Das habe ich mal weitergereicht an Stefanie Hubig, Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz und Präsidentin der Kultusministerkonferenz, und sie gefragt, wie ernst nehmen Sie diese Kritik?
Wir nehmen Kritik immer sehr ernst und gerade in dem Bereich nehmen wir sie natürlich sehr ernst. Allerdings glaube ich, muss man eine Bemerkung auch vorab machen. Die Studie, die Umfrage ist nicht repräsentativ. Aber gleichwohl wissen wir auch, dass wir bei der Digitalisierung noch nicht so weit sind, wie wir uns das vorstellen. Wir haben aber vor den Ferien die Situation gehabt, dass wir erstens von einem Tag auf den anderen die Schulen auf Fernunterricht umstellen mussten. Damit hat nie jemand gerechnet. Das war auch nie, ein Szenario, das wir bei der Digitalisierung geplant haben. Und wir haben natürlich in den Monaten vor den Sommerferien viele Erfahrungen in den Schulen gesammelt. Es sind ganz schnell verschiedene Handreichungen und Broschüren für die Schulen entstanden, bei denen es darum geht, wie wechsle ich Fern- und Präsenzunterricht ab. Also es ist schon viel passiert, aber das ist klar, es muss noch mehr passieren.
Haben Sie denn eine ungefähre Vorstellung über das Ausmaß, was Schülerinnen und Schüler denn wieder erreichen könnte oder erwarten könnte, wenn Schulen schließen müssen? Also klar, diese Studie ist nicht repräsentativ, aber immerhin 2/3 von 3000 Lehrkräften empfinden das so. Haben Sie dann repräsentativere Zahlen, konkretere Szenarien?
Wir können genau wie alle anderen nicht sagen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Wir sehen, dass die Infektionszahlen steigen und damit natürlich auch, das Risiko, dass wir zu härteren, zu strengeren Maßnahmen greifen müssen. Aber die Situation nochmal ist eine andere als zu Beginn der Corona-Pandemie, wie sie sich dann in Deutschland ausgewirkt hat. Wir sind uns alle einig, dass der Präsenzunterricht ganz, ganz wichtig ist für die Schülerinnen und Schüler. Schülerinnen und Schüler müssen in der Schule lernen, in der Gemeinschaft, mit einem strukturierten Tagesablauf. Das ist gerade für diejenigen, die aus sozial schwierigeren Verhältnissen kommen, ganz besonders wichtig. Und auf die müssen wir auch unser Augenmerk legen. Und das bedeutet für uns, ich habe den Eindruck, das ist mittlerweile auch allgemeine politische Meinung, dass es wichtig ist, dass die Schulen offen bleiben und dass sie nur da geschlossen werden, wo es eben aufgrund eines akuten Infektionsfalles notwendig ist, einzelne Gruppen rauszunehmen, dass also, mit sehr viel Augenmaß bei den Schulschließungen vorgegangen wird.
Nun gab es ja wochenlang Fernunterricht, bei dem viele Schülerinnen und Schüler abgehängt wurden, dann 6 Wochen Sommerferien, in einigen Bundesländern dauern die ja noch an. Wie lange müssen Schüler und Schülerinnen denn noch warten, bis es auch an ihren Schulen schlüssige Konzepte gibt?
Also wir haben, und ich weiß, dass es auch viele andere Kolleginnen und Kollegen in den Ländern gemacht haben, unseren Schulen schon vor den Sommerferien aufgegeben, dass sie für jedes Szenario ein Konzept erarbeiten, für den Präsenzunterricht unter Corona-Bedingungen genauso wie für den Wechsel von Präsenz- und Fernunterricht und für den Fall einer kompletten Schulschließung, und haben die Schulaufsicht ihnen auch zur Unterstützung zur Verfügung gestellt. Auch unser pädagogisches Landesinstitut hat beraten und das Bildungsministerium, sodass jede Schule ein Konzept hat, wie sie vorgeht, und natürlich auch mehr Erfahrung, als sie das vor 4 Monaten, 5 Monaten hatte.
Ja, Konzepte sind ja das eine, digitale Ausstattung das andere. Und da gibt es ja seit einem Jahr diesen milliardenschweren Digitalpakt. Doch das Geld wird, wie wir wissen, nur schleppend abgerufen. Wirtschaftsvertreter wie Patrick Meinhardt von der Bildungsallianz des Mittelstands nennt es ein Bürokratiemonster und er fordert, der muss in sofortige und direkte Zahlungen an die einzelnen Schulen umgewandelt werden. Würde das helfen, um das Ganze ein bisschen mehr zu forcieren?
Also der Digitalpakt ist schon auch mit viel Verstand aufgestellt worden und ich glaube, es macht keinen Sinn, einfach irgendwelche Beträge an Schulen zu schicken, damit sie sich dann überlegen können, was sie mit dem Geld anfangen. Wir haben ganz bewusst gesagt, die Schulträger sollen planen und sie sollen sich auch Gedanken machen, wie sie die Schullandschaft dauerhaft aufstellen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn jeder irgendwas für sich anschafft, was er gerade für notwendig hält. Was aber richtig ist, ist, dass wir beim Digitalpakt schneller werden müssen. Gerade die medienpädagogischen Konzepte scheinen in einigen Ländern dort, ich sag mal, ein bisschen ein Bremsklotz zu sein. Deshalb freue ich mich, dass die Bundesbildungsministerin meinem Vorschlag gefolgt ist, dass wir gesagt haben, medienpädagogische Konzepte werden nachgereicht, die können nachgereicht werden. Wichtig ist jetzt, dass wir schnell vorwärts kommen bei der Investition der Mittel in Breitband, in WLAN-Ausleuchtung und in die Infrastruktur in den Schulen.
Aber vielleicht doch nochmal in die Zukunft geschaut, Frau Hubig. Was für ein Szenario haben Sie vor Augen? Würden Sie sagen, in einem halben Jahr, in einem Jahr oder vielleicht auch erst in 2 oder in 5 Jahren sind wir so fit hier in Deutschland, dass wir auch einen vernünftigen Fernunterricht auf die Reihe bekommen?
Also wir bekommen schon an vielen Schulen einen vernünftigen Fernunterricht auf die Reihe. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Aber die Schulen sind unterschiedlich gut. Sie sind unterschiedlich gut digitalisiert, das ist richtig. Und wir machen in den letzten Monaten riesige Fortschritte. Und ich bin froh, dass wir nicht nur bei den Mitteln, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, Fortschritte machen, sondern dass ich auch merke, dass sich das Bewusstsein auch, ich sag mal, die Dynamik und der Schub völlig verändert hat. Und den müssen wir weiter nutzen. Und deshalb bin ich sehr optimistisch, dass es keine 5 und keine 4 und keine 3 Jahre dauert, sondern wir müssen jetzt schnell handeln, damit wir in der Pandemie für alle Eventualitäten gut gerüstet sind.
Fordert Stefanie Hubig, Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz und Präsidentin der Kultusministerkonferenz zur digitalen Ausstattung in Schulen und wie sie für den nächsten Fernunterricht gerüstet sind. Während der Sommerferien gab und gibt es in den meisten Bundesländern besondere Nachhilfe- und Förderangebote, um bis zum neuen Schuljahr schon mal einige Corona-bedingte Wissenslücken der Schülerinnen und Schüler zu schließen. Das Land Bayern allerdings hat sich dagegen entschieden und das sehr zum Ärger vieler Eltern, die sich schon während der Schulschließungen mit der Förderung ihrer Kinder überfordert fühlten, wie Nabila Abdel-Assis von Betroffenen erfahren hat.
Für Mohammed Al-Hamoud sind die Sommerferien keine unbeschwerte Zeit, denn er macht sich Sorgen. Er hat 2 Töchter und würde sich ein Lernprogramm für sie wünschen, denn das Homeschooling ist ihm und seiner Frau nicht leicht gefallen.
Jetzt durch Corona war ein großes Problem mit dem Lernen. Wir haben versucht, wie möglich immer auf dem besten Standpunkt zu bleiben mit dem Lernen. Wir haben so viel geholfen, allerdings es ist immer wenig alles, was man in der Schule lernen kann. Sie haben etwas verloren. Die haben von den letzten Klassen etwas verloren.
In Baden-Württemberg bekommen Schüler, die es wollen, 3 Stunden Unterricht am Tag in sogenannten Lernbrücken. In Berlin gibt es kleine Lerngruppen mit 8 Kindern, die über 3 Wochen hinweg Stoff wiederholen. In Mecklenburg-Vorpommern fördert das Land Lernangebote bei privaten Anbietern mit bis zu 1 Million Euro. In Bayern gibt es zwar staatlich geförderte Betreuungsprogramme in den Ferien, das Kultusministerium hat sich aber dagegen entschieden, wegen Corona ein eigenes Nachhilfeprogramm aufzulegen. Die Kinder sollen sich in den Ferien vor allem erholen. Das sieht Familienvater Mohammed Al-Hamoud allerdings anders.
Meine Kinder brauchen nicht nur Pause, sondern die sollen auch den Anschluss nicht verlieren. Das ist wichtig.
Bernd Hügel leitet die Christophorus-Schule, ein sonderpädagogisches Förderzentrum. Er wiederum unterstützt die Haltung des Bayerischen Kultusministeriums. Der fehlende Präsenzunterricht habe gerade seinen Schülern nicht gut getan. Trotzdem ist er für eine richtige Auszeit während der Ferien. Da
auch meine Schüler, auch diejenigen, die Bedürftigsten im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung, einfach auch Zeit brauchen. In diesem Fall haben sie jetzt 4 Wochen in meinem Haus Zeit, sich zu regenerieren, um dann einfach alle gemeinsam fokussiert mit ihren Lehrern dann den ersten Schultag zu begehen.
Auch der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband stützt die Entscheidung des Kultusministeriums, wenn auch noch aus einem anderen Grund. Die Pädagogen hätten sich eine Pause nach der Anstrengung der letzten Wochen verdient, so die Präsidentin des Verbands Simone Fleischmann. Wenn Nachhilfe, dann von privaten Trägern.
Da müssen wir auf anderes Personal zurückgreifen. Vielleicht auf Menschen, die sonst auch Nachhilfe geben, auf Nachhilfeinstitute, auf Einrichtungen von unterschiedlichen Trägern, die durchaus in der Lage sind, Kindern Lernangebote zu machen, vielleicht gemischt mit Freizeitangeboten.
Dirk Zorn findet das problematisch. Wenigstens einen Teil der Ferien sollten die Länder dazu nutzen, leistungsschwache Kinder besonders zu fördern. Er leitet das Programm Bildung und Integration bei der Bertelsmann Stiftung.
Es gibt sehr gut etablierte und auch evaluierte Formate für sogenannte Summercamps, die sich insbesondere an Kinder aus benachteiligten Schichten richten und gut erprobt sind. Da könnte man temporäre Lerngruppen zusammenstellen, Ferienkurse entwickeln zum Wiederholen des Stoffs und auch zum Nacharbeiten dessen, was bisher versäumt wurde.
Nachhilfeangebote in Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen, um Corona-bedingte Wissenslücken zu füllen, sind in Bayern auch geplant. Aber erst nach den Schulferien. Wenn keine neuen Wissenslücken entstehen, denn ob die Schulen den Regelbetrieb wieder aufnehmen oder nicht, das hängt von den Infektionszahlen im September ab.
Die britische Regierung lenkt im Streit um die Vergabe der Abschlussnoten ein.
Campus und Karriere. International.
Ein Durchschnittsabitur, das hätte sich Karin Prien, Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, ganz gut vorstellen können. Die Schülerinnen und Schüler hätten dann nicht mehr zu den Abi-Prüfungen antreten müssen. Die Abschlussnote wäre auf Basis früherer Noten vergeben worden. Dieser Vorschlag verschwand im Frühjahr dann aber genauso schnell in der Versenkung, wie er aufgetaucht war. Denn der Protest dagegen war doch beachtlich. Ähnliches hat sich jetzt in Großbritannien ereignet. Hier sollte ein Algorithmus die Noten der wegen Corona ausgefallenen Abschlussprüfungen ermitteln. Dagegen liefen Schülerinnen und Schüler sowie Eltern Sturm mit Erfolg. Burkhard Birke mit der ganzen Geschichte.
Man kann nicht bei einer Prüfung durchfallen, die man nie abgelegt hat. Oder euer Algorithmus kennt mich gar nicht. Mit solchen Sprüchen hatten wütende englische Abiturienten die letzten Tage gegen die Notenvergabe per Computerprogramm demonstriert. Jetzt hatte die Regierung endlich ein Einsehen.
Where there is quite obviously injustices, and we have seen that in this system, we have to act, and that's why we've had to make the decision that we have done.
Wo es offensichtliche Ungerechtigkeiten gibt, wie bei diesem System der Notenvergabe, dann müssen wir handeln, sagte Bildungsminister Gavin Williamson gestern und vollzog damit eine 180-Grad-Wende. 2/5 der Schulabgänger waren durch ein Computerprogramm um eine, gelegentlich gar 2 Noten schlechter bewertet worden, als es dem Vorschlag der Lehrer entsprach. Das Desaster war absehbar. Hatte doch vor wenigen Tagen schon die schottische Regierung die Kehrtwende vollzogen und den Schulabgängern die von den Lehrern vorgeschlagenen Abschlussnoten gegeben. Auch Nordirland und Wales, die wie Schottland in Bildungsfragen autonom sind, erteilten dem Algorithmus eine Absage. Nun also auch England. Corona-bedingt waren die Abschlussprüfungen nach der 10. und 12. Klasse dieses Jahr entfallen. Um den Standard der vergangenen Jahre zu wahren und keine zu guten Noten durch die Lehrer zuzulassen, erfand Ofqual ein Computerprogramm. Ofqual, Office for Qualifications and Examinations Regulations, eine Art Oberaufsicht für Benotung, hatte auf Anweisung der Regierung einen Algorithmus entwickelt. Danach wurden die Schüler auch aufgrund der Durchschnittsnoten der letzten 3 Jahre an ihrer Schule bewertet. Benachteiligt wurden vor allem Schulabgänger an staatlichen Schulen, während an Privatschulen teilweise sogar bessere Noten herauskamen. Der Aufschrei ließ nicht lange auf sich warten. Eine 250.000 Unterschriften wurden gegen die Benotung gesammelt. Es drohten Klagen. Bildungsminister Gavin Williamson lenkte ein. Wir müssen das Richtige für die überwiegende Mehrheit der Schüler tun. Nachdem mir über das Wochenende die Zweifel an der Effizienz des Systems aufgezeigt wurden, hatte ich die Wahl, entweder Augen zu und durch oder zu handeln. Im Interesse der Kinder, der Jugendlichen, die sich so sehr in der Schule und fürs College angestrengt haben, habe ich sichergestellt, dass sie die richtigen Noten bekommen. It's making sure that they get the right and correct grade. Das bedeutet auch, wer durch den Algorithmus die bessere Note als die vom Lehrer vorgeschlagene bekommen hat, darf diese behalten. Die Universitäten sind alles andere als glücklich über das Vorgehen der Regierung. Denn die Notenvorschläge der Lehrer sind im Durchschnitt in der Tat besser als die Ergebnisse der letzten Jahre. Kevin Williamson hat deshalb kurzerhand die Studienplatzbegrenzung an den Unis aufgehoben. Die bereiten sich gerade auf eine Rückkehr zu Vorlesungen mit physischer Präsenz vor und müssen jetzt möglicherweise zusätzliche Studenten aufnehmen. Mehr als 193.000 Plätze sind bereits vergeben, 70% der Abiturienten sind sogar an der Universität ihrer ersten Wahl angekommen. Nachrücker mit jetzt besseren Noten haben also keine Garantie, an ihrer Wunschuni im Wunschstudienfach anzukommen. Die Kehrtwende der Regierung kommt womöglich zu spät und jetzt werden Rücktrittsforderungen gegen den Bildungsminister laut.
Must be a matter of when rather than if Gavin Williams is going to go, I would have thought.
Für den Politologen Tim Bale hier im LBC-Radio-Interview ist es nur eine Frage der Zeit, wann der Bildungsminister als Sündenbock seinen Hut nehmen muss. Selbst auf hartnäckiges Nachfragen der BBC-Moderatorin im Frühstücksfernsehen wich Gavin Williamson der Frage natürlich aus.
Will you resign?
Wir konzentrieren uns darauf, den Schülern ihre Noten zu geben, die Schulen zur Normalität zurückzuführen, und ich bin absolut entschlossen, im nächsten Jahr das beste Bildungssystem der Welt zu etablieren. Wir müssen auf den Reformen und Verbesserungen der letzten 10 Jahre aufbauen. Darauf konzentrieren wir uns, darauf konzentriere ich mich und auch der Premierminister.
Wegen der Corona-Pandemie waren rund um den Globus 9 von 10 Schulen über Monate hinweg geschlossen. Um die Folgen dieser Bildungsmisere abzufedern, startete die UNESCO mit Unterstützung von öffentlichen und privaten Partnern mehrere Bildungsinitiativen. Eine davon die Weltakademie für Kompetenzen. Mit der sollen bis Juni 2021 1 Million junger Menschen fit gemacht werden für den Eintritt ins Berufsleben. Unsere Reporterin Susanne Krause hat Projektchef Bohan Chakroun erzählt, welche Kompetenzen dabei besonders wichtig sind.
Selbst in der aktuellen Krise bleiben digitale Kompetenzen sehr gefragt. Wer darüber verfügt, findet leichter einen Job. Entsprechende Kurse bieten die Partner der globalen Bildungskoalition zumeist kostenlos an. Der Weltakademie obliegt es, die Programme der UNEVOC zugänglich zu machen. Bei der UNESCO-Tochter UNEVOC handelt es sich um ein Netzwerk von 250 Berufsbildungszentren in 160 Ländern. In die Weltakademie eingebunden sind zudem die Internationale Arbeitsorganisation ILO sowie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD.
Ces deux, ils ont une base de données, des emplois et des professions sont déclinés par compétences.
Die OECD-Kollegen verfügen über eine Datenbank zu allen Berufen und zu den je verlangten Kompetenzen. Dank dessen werden wir identifizieren, welchen Berufen die Kompetenzen entsprechen, für die unsere Bildungskoalitionspartner Programme anbieten. Wir wollen zudem darüber informieren, welche Berufe jungen Menschen gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt bieten. Zu den Gründungspartnern der Weltakademie zählen Microsoft, IBM, Huawei, der französische Telekom-Konzern Orange oder auch Festo. Das deutsche Unternehmen entwickelt Steuerungs- und Automatisierungstechnik, betreibt seit über 50 Jahren Berufsbildung und stellt der Weltakademie E-Learn-Module zu Wassertechnik und Abwasserverwaltung zur Verfügung. Doch nicht nur Tech-Unternehmen sind dabei, auch das Pariser Modehaus Dior. Personalchefin Emmanuelle Favre. 2017 haben wir ein neues Programm eingeführt, Women at Dior. Das Mentoring-Programm wendet sich an junge Frauen. Es soll ihnen zu mehr Autonomie, mehr Selbstvertrauen verhelfen, um eine gute Karriere aufzubauen. Kürzlich hat Dior sein Mentoring-Programm um eine Fernunterrichtsplattform ergänzt. Die bietet 1-jährige Kurse, um Frauen für Leadership und das Thema Nachhaltigkeit fit zu machen. 100 Plätze sind nun für die Weltakademie für Kompetenzen reserviert, speziell für sozial benachteiligte Studentinnen aus Afrika. Ananya Rajput stammt aus Indien und ist seit einem Jahr bei Women at Dior. Im vergangenen Jahr hat die 24-jährige, diplomierte Fashion-Managerin ein Zusatzstudium an einer französischen Elite-Business-School aufgenommen. Beim Dior-Programm arbeitet Ananya Rajput an einem Projekt zu nachhaltigen und grünen Textilien.
I come from India, so menstrual hygiene is not a very big part of it.
Aus Indien kenne ich die Probleme von menstruierenden Frauen. Sie haben kaum Zugang zu sanitären Anlagen. Hygieneartikel sind sehr teuer und umweltschädigend. Ich habe aus Alttextilien ein erschwingliches, nachhaltiges Produkt entwickelt. Bei Women at Dior wurde meine Vision unterstützt und ich bin nun Teil des Netzwerks. Demnächst muss die junge Inderin ihr Produkt bei Frauenvereinen in ihrer Heimat bewerben. Ein Ansatz, der Bohen Chakrun von der UNESCO begeistert. Denn, sagt er, die Weltakademie für Kompetenzen strebe nicht nur an, jungen Leuten den Einstieg ins Berufsleben zu ebnen, sondern auch, sie zu mündigen Bürgern zu erziehen.
Wie sich der Ausbildungsmarkt hierzulande entwickelt, damit hat sich eine aktuelle Studie des Berliner Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie, kurz FIPS, beschäftigt. Und die zeigt sehr deutlich, dass für die Zukunft mit einem nachhaltigen Abbau von Ausbildungsplätzen zu rechnen ist. Die Zahl der Ausbildungsverträge im dualen System könnte in den kommenden Jahren auf bis zu 435.000 absinken. Das sind 90.000 oder 16% weniger als im vergangenen Jahr, prognostiziert das Institut. Und das hat vor allem mit der Digitalisierung zu tun, die noch durch die Corona-Krise beschleunigt wird. Und das war's von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Empfehlen möchte ich Ihnen noch die Künstlergruppe Artists for Workers. Die ist gleich Thema in Corso Kunst und Pop.